Sanssouci, der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci.
Ja, schönen guten Tag, hier ist wieder der Carsten.
Und die Eliana.
Genau, wir haben uns heute zusammengefunden im Studio, weil wir über die Tanzwut sprechen möchten.
Ganz genau. Das ist unser Thementag am Samstag, den 15. Juni. Und den ganzen Tag gibt es da Konzerte, die sich beschäftigen mit ekstatischem Tanzen.
Im weitesten Sinne, genau. Also es fängt schon an mit Renaissance. In Straßburg war das ein Phänomen um 1518, dass Leute einfach auf der Straße angefangen haben zu tanzen bis zum Umfallen. Und da wurde verschiedentlich darüber berichtet in Chroniken, da wurde auch drauf eingegangen. Es wird also auch ein Konzert geben am Abend um 19 Uhr in der Friedenskirche, das sich diesem Renaissance-Repertoire widmet. Aber du hast jetzt zwei Interpreten zu Gast, die alleine ein ganzes Orchester darstellen. Erzähl mal, worum es geht.
Ganz genau, das sind Katharina Moskaleva und Alexei Pudinov von Two for Piano. Das ist ein Klavierduo und die haben sich ganz viel mit Igor Stravinskys Sacre du Printemps beschäftigt und mit Petruschka, also mit diesen legendären Ballet Russe. Und ich werde mit Ihnen heute einfach ein bisschen über diese Musik sprechen und über diese skandalöse Uraufführung 1913 in Paris, weshalb unser Konzert eben auch Paris 1913 heißt.
Das war der Sacre, die Uraufführung, ne?
Genau, damit.
Dann die Leute die Sitze aus dem Boden gerissen und geschrien und getobt.
Total ausgerastet. Ja. Und in dem Zusammenhang passt das natürlich sehr gut zu unserem Thementag.
Ja. Ekstase im Tanz mehr als in einer Hinsicht. Also man muss schon sagen, dieses Stravinsky-Ballett am Vorabend des Ersten Weltkriegs brach ja mit sämtlichen Traditionen und Konventionen seiner Zeit. Ja, es ist natürlich ganz interessant auch zu erfahren, warum die Leute in dem Konzert so ausgerastet sind und auf welche Stimmung und Zeit das traf. Das ist ein Lesungskonzert bei uns. Insofern, man erfährt auch im Konzert ganz viel durch Volker Hagedorn und seinen Roman. Er wird da Auszüge draus lesen über diese Zeit. Aber natürlich reicht es nicht, darüber in Buchform zu erfahren. Man will ja auch hören, was die Leute damals gehört haben. Und da kommen jetzt diese beiden Pianisten, also Alexei und Katja, ins Spiel, mit denen du sprichst. Ich bin gespannt.
Ich sitze hier im Musikfestspielstudio mit Katharina Moskaleva und Alexei Pudinov. Die beiden sind vom Klavierduo Two for Piano und werden bei uns am Samstag, den 15. Juni um 16 Uhr im Friedenssaal Sanssouci bei unserem Thementag Tanzwut mitmachen, nämlich beim Konzert Paris 1913. Und ich freue mich, dass ihr hier seid und mit uns sprechen wollt.
Wir freuen uns auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Hi Eliana, also ganz liebe Grüße aus Frankfurt, ja. Wir freuen uns auch total.
Also erstmal zu euch. Wie habt ihr euch als Duo gefunden und wie kam es dazu? Ihr seid ja beide Pianisten. Was macht das Duo mit euch? Warum wolltet ihr unbedingt zu zweit am Flügel sitzen?
Also es ist tatsächlich schon 10 Jahre her, als wir uns zusammengetan haben. Das war 2014 beim Rheingau Musikfestival. Da haben wir beide in verschiedenen Ensembles wieder aufgetreten mit Jörg Lindmann. Und danach gibt es ja immer so ein schönes Beisammensein. Und dann haben wir den Herrn mit Aftershow-Party sozusagen kennengelernt und auch schätzen gelernt, weil wir haben natürlich die Beiträge jeweils gehört. Und wir haben auch zusammen studiert an der Hochschule, uns aber nie wirklich wahrgenommen bis zu diesem Tag. Und ja, dann habe ich einmal, ich glaube, ein paar Monate später, da waren wir schon gut befreundet, weil wir sind dann immer zusammen getroffen. Und hat Alexei gefragt, du, ich habe mal ein Konzert und mir ist die Geigerin abgesprungen. Magst du vielleicht kurzfristig einspringen? Und ich sagte, ja, kein Problem, machen wir. Und dann hat das einfach so viel Spaß gemacht und halt so schnell gefunkt. Das war gar nicht mal der Grundstein unserer musikalischen Beziehung.
Das war natürlich hochspannend, dass zwei Pianisten gleichzeitig an einem Klavier spielen, dass wir Ideen ausgetauscht haben. Das ist natürlich ein bisschen spannender, weil, wie gesagt, wer jetzt gerade oben oder unten sitzt oder zum Beispiel wer jetzt gerade mit Pedal umgeht oder zum Beispiel allgemein, wenn man die Melodie spielt oder die Begleitung, weil normalerweise der da unten sitzt, also spielt dann die Begleitung und das muss man alles austraktieren, wie gesagt, Schlagstechniken und das hat sehr, sehr, sehr gut gepasst 2014 und jetzt gerade natürlich nach 10 Jahren, das wird immer besser und besser und spannender, neue Programme kommen dazu und ja,
Schön, ich kann mir vorstellen, dass man eine besondere Beziehung auch einfach zueinander aufbaut. Und kommt ihr euch manchmal ins Gehege und wie löst ihr das dann? Wahrscheinlich ist es viel Üben.
Ja, natürlich. Ja. Das muss auch sein, ja, weil da sind zwei Persönlichkeiten und eigentlich, das ist ja auch genau das Spannende eigentlich beim Spielen. Und nicht nur sagen wir an einem Klavier, sondern auch wenn wir an zwei Flügeln spielen, dass jeder Flügel, also hat einen anderen Charakter.
Mhm.
Das ist ein anderes Instrument. Zum Beispiel, wir haben unsere erste CD auch mit Stravinsky an zwei verschiedenen Flügeln aufgenommen. Also es war so ein Bösendorf Imperial für mich und die Katja spielte auf dem Schingel. Sie hat einen ganz, ganz brillanten Klang und der Bösendorfer von mir hat total weichen und tiefen Klang, sagen wir so. Und natürlich, wenn wir auch uns streiten, dann irgendwie am Ende der Probe sind wir wieder Freunde.
Ich glaube, die 10 Jahre sprechen für sich. Ich glaube, sonst hätten wir auch nicht 10 Jahre zusammen so eng arbeiten können. Natürlich kommt man sich manchmal ins Gehege, aber das ist in jeder Beziehung, also auch in einer freundschaftlichen Beziehung. Wir haben ja berufliche und freundschaftliche Beziehung. Und das hat seine schönen Seiten, aber natürlich auch manchmal die schwierigen Seiten, wo man sich herausfordert gegenseitig. Aber ich glaube, diese Dynamik, die spürt man auch dann tatsächlich auch bei den Auftritten. Die zwei,
ja. Ja, und wir ergänzen uns eigentlich, weil jeder hat andere Ausbildung bekommen oder zum Beispiel bei verschiedenen Lehren Unterricht gehabt hat und studiert, ja. Und dann, wenn man auch verschiedene Anschlagstechniken hat. Also jetzt gerade haben wir uns schon was nach 10 Jahren was gemeinsam rausgefunden, ja. Was uns am besten passt, also zum Beispiel, wie man am Ende des Stückes gleichzeitig Pedal wegmacht oder wie man sich verbeugt oder keine Ahnung, ob man während des Konzertes auf einmal schneller oder langsamer spielen will, dann die andere Person macht das mit. Mhm. Und wenn nicht, dann passt das ja auch. Dann ist das unsere Interpretation.
Super, dann könnt ihr ja eh schon auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Ihr seid zusammen gewachsen und miteinander gewachsen. Und ich freue mich total, euch dann live am Flügel sitzen zu sehen und all das beobachten zu können, wie ihr das dann so zusammen macht. Und Alexei, du hast vorhin schon Stravinsky angesprochen. Da sind wir ja schon mitten in unserem Thema. Bei der Tanzwut 1913, das ist natürlich jetzt auch eine ganz andere Zeit, als sonst Barockmusik so komponiert wurde und uraufgeführt wurde. Was haltet ihr denn von Stravinsky eigentlich erstmal so?
Ja, eine gute Frage. Also Igor Stravinsky, ja, ziemlich viele Fragen, ob das ein russischer Komponist war oder ein amerikanischer Komponist oder europäischer Komponist. Der war ein Kosmopolit, ja, also der ist nach Europa umgezogen. Der hat ein bisschen so wie Leben, so wie Rachmaninoff, ja, also und dann später, der kam auch nach Amerika. Und wenn man auch die Biografien in diesen amerikanischen Büchern liest, also steht amerikanischer Komponist mit russischen Wurzeln, ja. Der hat ein bisschen andere Musik komponiert, also das ist nicht so wie Tchaikovsky oder Rachmaninoff, die Themen waren viel kürzer. Der spielt eine ganz, ganz große Rolle und wir wollten unbedingt mit Sacre anfangen. Also damals, das war unser größtes Werk. Also, ja.
Ich glaube, das war unser tatsächlich erstes großes Werk zusammen. Mit dem sind wir auch nach Kanada geflogen zum Wettbewerb, Klavierduo-Wettbewerb und haben den auch gewonnen. Und deswegen spielt für uns dieses Werk eine sehr große Rolle. Wir haben auch tatsächlich unser erstes Musikvideo, das ist auch eine unserer Leidenschaften, die Musikvideos, gerade das dritte abgedreht. Das erste war eben Sacre gewidmet und wir haben da die Choreografie von Pina Bausch mit rein inszeniert, um eben diesen Skandal der Uraufführung oder dieses Gefühl wieder aufleben zu lassen, warum das die Gemüter so verstört hat, als es das erste Mal gehört, aber vor allem gesehen wurde. Wir haben auch Abende über Sacre gemacht, also vor allem unser letzter Abend, da haben wir versucht, dieses Gefühl der Uraufführung nachzubilden, indem wir das Publikum reingesetzt haben, haben dieses Ballett von Pina Bausch gezeigt. Also wir haben kein Wort vorher gesagt, wir haben das Publikum nicht begrüßt, wir haben Licht aus, Film an, dann den Film abgespielt und danach sind wir erst dann ins Gespräch getreten mit dem Publikum, haben nach deren Reaktionen gefragt, uns ausgetauscht, über das Werk überhaupt erzählt und dann nach der Pause das Werk nochmal live aufgeführt auf einem Flügel. Ich muss sagen, das war tatsächlich ein cooles Experiment, weil es gab durchaus auch diese ganz unterschiedliche Wahrnehmung. Es waren auch Leute auch rausgegangen. Also es waren welche, die haben das
wirklich?
Ja, es gab welche, die sind erst haben guckt und dann, also die sind, die konnten das die nicht aushalten und sind raus. Und dann gab es wiederum andere, die absolut fasziniert waren und haben gesagt, das ist ja wie Techno auf dem Klavier. Und also das war wirklich, für uns ist es wirklich ein sehr bedeutendes Werk.
Also diese Skandalosität dieser Uraufführung damals, wie kann man das irgendwie erklären? Also ihr beschäftigt euch ja damit, dieses Gefühl nachzustellen. Wir haben heute einfach ja andere Hörgewohnheiten, ne, als die Menschen damals. Aber woran liegt das? War es auch, na klar, dieses Ballett irgendwo, aber auch die Kostüme oder wahrscheinlich ist es so ein Gesamtkunstwerk. Woran habt ihr gedacht, als ihr das konzipiert habt damals?
Stravinsky wollte ein bisschen was anderes komponieren. Also wie der immer gesagt hat, der war kein Komponist. Also der wollte die bestimmten Intervalle in die bestimmte Zeit einzubauen und ein bisschen in der Musik, sagen wir so, ja. Der wollte nicht, dass die Musik von ihm quasi sehr musikalisch gespielt wird. Der wollte einfach alles genauso, wie das in den Noten ist, sein wird. Das ist ein bisschen so wie jetzt gerade, wenn man eine CD aufnimmt und dann wird alles zusammengeschnitten. Der hat auch diese kleinere Teile genommen, also diese kürzere Melodien oder zum Beispiel interessante Klänge. Also der hat grandiose, zum Beispiel schöne Akkorde gleichzeitig gebraucht und ziemlich viel Polytonie benutzt, ja, beim Spielen. Zweitens, was ich ganz toll finde, dass dieses Ballet eigentlich nur, sagen wir, so 36 Minuten gedauert hat. Und wie das früher bei Tschaikowski, also gewöhnte Ballet-Sachen, also waren deutlich länger. Also man hatte auch die Pause dazwischen. Auch wichtig ist, wie die Tänze getanzt haben oder welche Kostüme getragen waren. Also der Stravinsky war fast bei allen Proben und er wollte, dass die Tänzer ein bisschen anders bewegen, dass die auch nicht gerade stehen, wie das früher wichtig war. Dass die wollten zeigen, dass die Musik spielt für sich selbst. Du musst nicht Musik verstehen, du musst es einfach akzeptieren. Und du musst natürlich für so ein Ballet auch vorbereitet sein. Also du kannst nicht einfach so kommen und irgendwie Musik so wie von Tschaikowski oder von anderen Komponisten erleben, von Rimsky-Korsakow. Was auch interessant ist, dass der Stravinsky, der hat keine Ausbildung als Komponist bekommen. Ja, der war nicht mal in der Musikschule, der war nicht mal im Konservatorium. Der hat Privatunterricht beim Rimsky-Korsakow genommen. Der hat natürlich von ihm auch wahnsinnig viel gelernt. Der hat zum Beispiel auch von ihm gelernt, an einem Klavier alles zu komponieren. Der hat immer alles aufgeschrieben am Klavier. Und zum Beispiel, der war ziemlich gut organisiert im Leben. Der wollte immer, wenn er aufsteht, egal wie der gelaunt ist, egal wie viel der hat, der wollte jeden Tag komponieren, egal wie das sein wird. Und das natürlich schon sagt für sich ziemlich viel. Und zum Beispiel, was auch interessant ist, dass der Vater von Igor Stravinsky war Basssänger im Mariinsky Theater. Der war ein beruflicher Musiker und das heißt, der Igor in der Kindheit war die ganze Zeit im Mariinsky Theater. Der kannte eigentlich diese Atmosphäre von dem Theater, von der Oper, wie das alles zum Beispiel organisiert wird, obwohl der keine Ausbildung bekommen hat.
Ja, und wenn man seit der frühesten Kindheit schon so viel Musik hört und im Umfeld hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach bindet, ne? Und man die Klänge, die man früher gehört hat in seiner Kindheit, auch weiterentwickeln möchte auf eine Art und Weise.
Wisst ihr eigentlich, wie der Stravinsky zu Diaghilev kam? Das war ziemlich spannend.
Ja, dann erzähl.
Ja, der Diaghilev, der hat einen Auftrag gemacht für einen russischen Komponisten, für Lyadov, der eigentlich ein ganz toller Komponist ist. Der hat einen Auftrag gemacht für ein Ballet, Feuervogel. Lyadov war natürlich ziemlich extravagant und dann irgendwie nach 4 Monaten, Diaghilev hat bei Lyadov gefragt, ja, und hast du schon das komponiert? Also ich brauche die Noten. Also ich, das Publikum war da. Und Lyadov meinte, ja, ich muss jetzt gleich nur noch die Notenpapier kaufen. Und dann auf einmal kam der Diaghilev zu Stravinsky. Und er hat Stravinsky gefragt, ob der Stravinsky seinen so Feuervogel komponieren kann. Er hat natürlich einen Auftrag mit Lyadov storniert. Und ja, man weiß ja nicht, vielleicht hätten wir jetzt gerade Lerdorf als Komponisten die ganze Zeit für Sacre und für die anderen Kompositionen. Dank Diaghilev, dank Lerdorf haben wir jetzt gerade wunderbare Musik von Stravinsky.
Ja, das freut uns heute natürlich sehr und wahrscheinlich wird die Musik auch einfach anders klingen, wenn das jemand anderes geschrieben hätte, alles als Stravinsky. Bevor Sacre uraufgeführt wurde 1913, gab es ja das Ballett Petruschka von Stravinsky und das wurde seinerzeit, ich glaube 2 Jahre zuvor, 1911, total gefeiert, als es uraufgeführt wurde. Könnt ihr euch das erklären, wie das zusammenpasst?
Könnt ihr mir vorstellen, weil wir haben nicht in der Zeit damals gelebt und es war halt die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Sacre war ja schon viel näher, ich glaube, da waren auch schon ganz andere Gemüte von dem Publikum selbst mitgebracht in den Konzertsaal als 2 Jahre zuvor bei Petruschka. Aber warum man das ja nicht vergessen, dass dieser Skandal um Sacre war ja einmalig. Da war ja nochmal Polizei gekommen. Also das war ja wirklich ein Handgemenge. Ich habe tatsächlich heute früh noch eine Episode gesehen aus dem Film über Chanel und Stravinsky. Denen wird ja eine Beziehung nachgesagt. Die hatten auf jeden Fall Freundschaft. Ob das wirklich ein Liebesbeziehung war, glaube ich, ist dahingestellt. Aber da wurde diese Szene der Uraufführung eben nachgespielt und das ist unglaublich stark filmisch gelöst. Das war wirklich stark, das zu sehen, weil die Leute sind ausgerastet, aber andere wiederum haben gesagt, ihr versteht nichts, ihr, das ist großartig und das war ja kompletter Chaos am Ende. Petruschka war ja 2 Jahre zuvor, wenn man die Werke auch miteinander vergleicht, einfach stilistisch, in Petruschka gibt es eine Handlung. Es gibt Charaktere, denen man Melodien oder melodische Riss zumindest zuordnen kann. Ja, es gibt ein relativ normales Bühnenbild. Ja, es gibt eine Handlung, die einen Strang hat. Ne? Also es gibt eine Liebesbeziehung, es gibt einen Streit und den Tod am Ende auch. Und bei Sacre gibt es das alles nicht. Es gibt ja keinen richtigen Handlungsstrang. Es gibt eine Handlung, diese Tanzextase um den Tod, also die Opferung. Das war's. Und da alles drumherum ist absolut, also diese ritualen Tänze, das Auserwählen, das ist ja unglaublich dicht dann. Und da diese eine Handlung wird ja dann, andersrum gesagt, wiederum auf eine Länge gezogen von der Auswahl bis hin zum Tod. Natürlich darf man nicht vergessen, die Choreografie ja absolut nichts mit klassischem Ballett zu tun hat. Die Kostüme, die Fetzen, die dann damals, also ich, das Ballett von Tina Bausch hat ja eigentlich aus diesem Grundgedanken ja auch das dann wieder nachgestellt und nachgetanzt.
Bei Petruschka war auch spannend, ist, weil das ist eigentlich eine Geschichte über eine Puppe, die menschliche Seele hat. Ja? Und damals war die Zeit, diese Massen jetzt zur Zeit, das ist ein bisschen so in der Frühling, wo dieser Butterzeit ist in Russland, wo die Menschen einfach zusammen sich treffen, die essen wahnsinnig viele Pfannkuchen draußen am Schnee und die verbrennen eine große Kuchen, die verabschieden sich mit dem Winter. Und der Stravinsky zeigt, dass der Petruschka ganz alleine ist. Der sieht, wie die Menschen sich freuen, wie die da sind, aber der war einfach total traurig und einsam. Und das ist natürlich ziemlich interessant und zum Beispiel das Bild ist auch von Petruschka, das quasi ein Theaterstück ist. Das ist natürlich schon ein Theaterstück ist, aber Petruschka denkt auch so. Petruschka interessiert sich gar nicht für die anderen, die draußen sind. Der denkt noch über eigenen Probleme. Und so passiert dann, so ist die Gestaltung.
Ja, und die Musik ist dann natürlich auch, irgendwie kleidet das ja, ne? Also bei Stravinsky ist alles einfach moderner als jetzt in der Barockmusik und dementsprechend auch viel größer besetzt und als das Orchester. Partitur eigentlich, wie lässt sich das jetzt auf ein Flügel, auf ein Klavier übertragen?
Ha, das ist eine gute Frage. Zum Beispiel Sacre, da der Stravinsky mal am Klavier komponiert hat, ja, der hat natürlich eine Fassung für Klavier vierhändig gemacht selbst. Und der hat dieser Fassung für Diaghilev zusammen mit Debussy gezeigt. Debussy saß unten, Stravinsky saß oben. Für Debussy war das natürlich extrem schwierig, weil, wie gesagt, der Stravinsky hat ziemlich viele gleiche Noten für beide Pianisten aufgeschrieben, ja, die man gleichzeitig spielen soll. Auch Petruschka wurde auch von Stravinsky selbst bearbeitet, ja, für Klavier fingerlich. Oder zum Beispiel als Fassung als drei Tänze für Klavier solo. Ja, die Komponisten haben das ziemlich oft früher gemacht. Und der Stravinsky hat das, ja, das gut verstanden. Also das funktioniert extrem gut an einem Klavier fingerlich.
Also ich glaube, viele haben bestimmte Tänze wirklich im Ohr. Und es ist sehr spannend, wenn man das in Anführungsstrichen auf ein Klavier reduziert, wie stark dieses rhythmische Element in den Vordergrund dringt. Die Rhythmik, die ist so pur und so gewaltig, wenn man es am Klavier spielt, das ist wirklich faszinierend.
Was auch spannend ist, es gab drei Phasen im Leben von Stravinsky und die zweite Phase war eigentlich in Europa, also diese französische Zeit, die 20er, 30er, 40er, wo dieser Neoklassik zustande kam, wo die Komponisten haben die alten Meister nachgemacht. Und bei Stravinsky, wenn du zum Beispiel Pulcinella hörst, also das ist ein bisschen so wie Pergolesi, das passt, sagen wir so, zu dieser ersten Phase überhaupt nicht. Also man hört wirklich schon ein bisschen diese alte Musik noch dazu.
Eine Rolle spielt ja im Konzert dann auch La Valse von Maurice Ravel. Wie kommt diese Verbindung jetzt nochmal zustande?
Das war ein Auftragswerk.
Auch von Diaghilev.
Genau.
Und der Diaghilev wollte natürlich so einen Wiener Walzer haben. Und der Ravel komponiert das natürlich in den 20er. Der wollte dieses Stück als Apotheose.
Wie ein Porträt des Wiener Walzers, also kein Wiener Walzer selbst im eigentlichen Sinne, sondern dessen Bildnis und dessen Zerfall. Wir erzählen ja immer in unseren Konzerten, die wir veranstalten, moderieren wir auch und dann erzählen wir zu diesem Stück immer so ein Bildnis, was wir finden, das Gefühl dieses Stücks unglaublich gut wiedergibt, weil jeder, der im Publikum sitzt, hat schon mal Titanic gesehen. Oder wenn nicht gesehen, dann auf jeden Fall die Geschichte von Titanic kennt. Irgendwie ist es ein perfekter Parallele zu diesem Stück, weil das ja eben diese schöne, perfekte Welt des Wiener Walzes, das war ja auch ein Megatrend damals zu seiner Zeit. Jeder wollte Wiener Walze tanzen, jeder wollte das spielen und eben diese reiche Gesellschaft, die sich da diesem Walzer schwingt, in welchen Palästen. Und so ist es auch bei Titanic. Es fängt ja alles unglaublich auf einem unglaublich hohen Niveau an. Es ist, alle sind schön gekleidet, alle genießen die Gesellschaft und sich selbst und den Reichtum, der sie ihm gibt. Aber irgendwo ganz unten im Schiff ist schon ein kleines Loch, durch das nach und nach das Wasser durchsickert. Und es ist auch in diesem Stück dabei so, es kommen immer wieder diese Schwingungen, die Disharmonie kommt immer wieder, ne? Und dann kommt alles nach und nach ins Schaukeln und irgendwann, man denkt also, ja, ach, das war ja nichts. Und dann tanzt man wieder. So ist es auch in dem Stück. Dann gibt es wieder Passagen, die sind absolut ruhig und genussvoll. Und dann kommt wieder wie so ein kleiner Teufel, diese Sound des Todes kommt immer wieder durch. Und am Ende gibt es ist das Schiff voll und jetzt endet, das wissen wir alle, und so endet auch das Stück.
Ich finde, du beschreibst das unglaublich anschaulich, diesen Zeitgeist, diese Musik. Und es wird ja dann auch ein Lesungskonzert sein bei uns am 15.06. Und Volker Hagedorn wird da sein und aus seinem Buch Flammen vorlesen, eine europäische Musikerzählung 1900 bis 1918. Ich glaube, da werden wir einfach nochmal gut eingeführt in diese Zeit 1913, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, und einen guten Eindruck klanglich auch bekommen, historisch bekommen, was da alles so schwelte. Und ich freue mich sehr auf das Konzert und ich freue mich sehr darauf, euch am Flügel zu hören und euch spielen zu hören, wie ihr das zusammen macht, eure Dynamik miteinander. Ich verlinke in den Shownotes noch für unsere HörerInnen die Informationen zu Tickets und zum Konzert und auch das Musikvideo von euch zu Sacre. Ich habe es gesehen, ich finde es unglaublich schön und ich glaube, das ist nochmal eine gute Einstimmung aufs Konzert dann. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch für das schöne Gespräch und freue mich auf den 15.06.
Sound Sissy ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Redaktion: Carsten Hinrichs. Postproduktion: Robert Niemeyer. Online-Redaktion: Genia Börner-Hoffmann. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.